Werbung.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Werbung Ende.
Sechster 24, Israel im Krieg, Tag 247. Und was waren das für gute Neuigkeiten gestern? Was waren das endlich für gute Neuigkeiten? 4 Geiseln befreit aus dem Herzen des Gazastreifens, tatsächlich inmitten des Gazastreifens, und zwar in der Stadt Nusayrat. Müsst ihr euch angucken auf der Landkarte. Liegt genau im zentralen Gazastreifen, und dort haben sich diese 4 Geiseln in einem zivilen Bereich in der Nähe des Marktplatzes, dort wurden sie als Geiseln gefangen gehalten von Zivilisten in zivilen Gebäuden. 4 Geiseln, die endlich nach über 8 Monaten von israelischen Spezialeinsatzkräften befreit wurden. Allen voran natürlich von der Yamam-Einheit, die Yechida Mishtartit Meyuchedet, das heißt spezielle oder Elite-Polizeieinheit, mit der Givati-Infanterieeinheit auch und anderen Kräften, die dann natürlich vor Ort 4 Geiseln befreit haben, und zwar Andrei Kozlov, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan und die 25-jährige Noah Argamani. An die könnt ihr euch wahrscheinlich alle erinnern. Ich nehme an, ihr habt auch das Foto und das Video von ihr gesehen, wie sie gestern befreit wurde und wie sie ihren Vater trifft. Und Noah Argamani ist uns natürlich alle von Anfang an im Kopf geblieben, weil man natürlich das Videomaterial von ihr hat, wie sie von Hamas-Terroristen auf dem Motorrad verschleppt wurde. Und es ist so schön, dass Noah Argamani zurück ist, dank der israelischen Armee. Dass überhaupt dieser Zugriff möglich war, ist im Endeffekt auch durch Verhör von Terroristen, die in den letzten Tagen und Wochen insbesondere auch im zentralen Gazastreifen festgenommen wurden. Und ihr könnt euch daran erinnern, in den letzten Tagen gab es immer wieder auch Einsatz in der Stadt Nusayrat. Ihr könnt euch an die UNRWA-Schule erinnern, in der 20-30 Terroristen eliminiert wurden. Das alles hat natürlich miteinander zu tun. Doch die heutige Folge ist eine Sonderfolge, in der ich im Gespräch sein werde mit einem Kumpel aus Köln. Ich befinde mich auch gerade in Düsseldorf, und mein Kumpel aus Köln heißt Christian Schneider, ist Podcaster, und der Podcast von ihm heißt Ette Vox Ehrenfeld. So heißt sein Podcast, ein etwas spannender Name eines Podcasts, und ich werde auch gleich mal den Christian fragen, was da los ist. Wie kommt man denn auf so einen Namen? Aber Christian und ich sind seit vielen Jahren befreundet, haben uns in Israel mehrmals getroffen. Ich bin auch schon mehrmals in seinem Podcast Ette Vox Ehrenfeld zu Gast gewesen. Du, Christian, erzähl doch erstmal, was soll dieser komische Name? Erklär uns den mal.
Ey, frag mich nicht. Ich ärgere mich so. Ich habe mir den Namen damals ausgesucht. Damals dachte ich noch, ich würde es mit einer bestimmten Person immer zusammen machen. Also, dass wir immer die 2 selben Personen sind. Und hätte ich gewusst, dass diese Person mich schnell verlässt und jede Woche jemand anderes kommt, hätte ich es die Christian-Schneider-Show genannt. Dann hättest du es leichter aussprechen können. Aber jetzt ist es so, ja. Ich lebe selber in Köln-Ehrenfeld schon sehr, sehr lange. Und wird dann natürlich auch ein Problem, wenn ich da mal wegziehe, wie ich es dann nennen soll. Wobei ich mich schon darauf eingestellt habe, da wo ich bin, ist Ehrenfeld. Es ist also egal, der Podcast bleibt so, der Name bleibt so, Ettervox Ehrenfeld. Ja, keine Ahnung, was wir uns dabei gedacht haben. Der andere hatte sich das Ettervox ausgedacht, und es ist glaube ich, das erste Radio gewesen. Äther steht für Himmel in Latein und Vox für die Stimme. Und das ist die Stimme aus dem Himmel.
Und
das
und bin ich. Und Ehrenfeld wegen Köln.
Ja, Köln-Ehrenfeld ist ein sehr bunter Stadtteil von Köln, ja. Inklusive Dieteb-Moschee. Dafür ist Ehrenfeld unter anderem auch bekannt.
Ja, das kenne ich sogar, obwohl ich da noch nie selber vor Ort war. Und interessant ist, Christian, dass wir tatsächlich seit vielen Jahren befreundet sind, weil du ein sehr stabiler Mann bist. Insbesondere auch mit Blick nach Israel. Ich habe dich kennengelernt damals vor ungefähr 10 Jahren in Tel Aviv. Da kamst du und hast mir auch von Anfang an klargemacht, wie du zu Israel stehst und überhaupt ein großer Freund des Staates Israels. Und da habe ich von Anfang an dich natürlich ins Herz geschlossen, weil wir da einer Meinung sind. Und da würde ich dich ganz gerne als erstes fragen, wie kommt das? Also wie ist ein Christian Schneider aus Köln ein so großer Freund Israels?
Ja, das ist, ich versuch's mal. Also 9/11 war vielleicht so ein Moment, wo das so ein bisschen losging, sich zu entwickeln. Ich muss sagen, du hast mir zwar gesagt, du magst so diese Vokabeln nicht so, aber ich selber, ich komme ursprünglich mal als junger Mensch, hätte ich mich weitestgehend dem linken Spektrum zugeordnet. Aber das war damals auch schon sehr komisch, Amerika-kritisch, und man kennt das ja auch heute noch, und im Set kam immer auch so eine Israel-Kritik mit. Und das hat mich irgendwann, ich bin ja dumm und intuitiv, aber mich hat das so abgeturnt, wenn die Leute so geredet haben. Und ich fand immer Amerika schon sehr gut und war da Fan von als Land, aber auch als was da so herkommt, Filme, Musik, so ganz normal, die ganzen Sachen so, was man als junger Mensch halt so feiert. Und ich habe immer auch mitgekriegt, dass es im Set, auch egal ob medial oder halt von so typisch linker Talk, dieses Anti-Imperialistische, dass es eben dieses gab, so, ja, und Israel und was die auch mit denen da machen, das ist auch nicht richtig. Und ich hatte natürlich auch früh schon gewisse Beobachtungen, sage ich mal so, mit einer muslimischen Community gemacht. Und ich habe das ganz ehrlich, ganz intuitiv, ohne sehr viel über diesen Konflikt zu wissen, habe ich mir gedacht, ich bin so ein Contrarian. Ich finde jetzt das explizit gut, was die anderen immer so kritisieren, auch ein bisschen, um die abzufacken. Und das war so ein bisschen so mein Beginn, bevor ich mich wirklich politisch so ein bisschen damit beschäftigt hatte und ich noch gar nicht so viel wusste. Wobei ich auch sagen muss, das wollten wir eigentlich eben in meinem Podcast machen, haben wir gar nicht gemacht. Ich habe auch, politisch ist es ja ganz einfach zu erklären, weil die Leute immer so tun, als wäre es so kompliziert, dieser Konflikt. Es ist eigentlich ganz leicht. Die eine Seite möchte, dass die andere Seite tot ist. So. Und das ist die Seite der Palästinenser. Palästina gibt's ja nicht, aber Palästinenser gibt's oder sie nennen sich so und die möchten, dass die Juden tot sind. Und das habe ich ganz schnell, ganz einfach verstanden. Und ich muss auch sagen noch, was auch noch dazu kam, war, dass ich mich als junger Mensch, ich verstehe mich auch immer noch so, aber Antifaschismus war mir wichtig, ne? Und natürlich komme ich aus Deutschland, das spielt auch eine große Rolle. Das lässt sich nicht ignorieren. Und die deutsche Vergangenheit war immer sehr, sehr, also ist natürlich eine sehr schwierige Vergangenheit und war natürlich auch in der Schule präsent. Aber ich habe mich irgendwann tatsächlich gefragt, warum wird immer nur über die toten Juden geredet und nicht über die Lebenden? Auch das war so ein ganz intuitiver Moment von mir, wo ich dann auch da so eine gewisse Scheinheiligkeit drin gesehen habe und gesagt habe, und das wurde dann so ein Ding auch von mir, dass ich gesagt habe, nee, die lebenden Juden sind mindestens genauso wichtig wie die Toten, wenn nicht sogar wichtiger, weil die leben halt jetzt. Und das war von mir dann auch irgendwo so, in der Schulzeit war es ja noch nicht, aber so danach, ne, danach Zivildienst war 9/11 und dann so danach diese ganze Zeit war dann von mir auch so innerhalb der Linken, wo ich mich so rumgetrieben habe, Konzerte und so weiter und so fort, auch eine rebellische Pose. Ja, so, eigentlich, ja, keine Ahnung, ob das ehrenhaft ist, aber so ging das so los, ne?
Du, mega spannend, weil du tatsächlich Als ich dich in Israel getroffen habe, warst du völliger Freude, wirklich Lebensfreude, den Staat und die Menschen kennenzulernen. Und wenn du jetzt kurz zurückguckst, deine Besuche in Israel, wenn du jetzt, du warst jetzt das letzte Mal vor 4 Jahren da, 2020, was sind so die Erinnerungen, die du von damals so mitgenommen hast? Also die Eindrücke, wie sind die lebenden Juden, die lebenden Israelis, was sind so deine 3, 4 Punkte, die du voll in Erinnerung hast, die du gerne mit meinen Zuhörern teilen würdest?
Also ich muss sagen, das, was mir sofort einfällt, am meisten war ich in Tel Aviv, muss ich gestehen. Ich habe mir auch andere Sachen angeguckt. Am meisten, also alle 4 Male, die ich da war, war ich in Tel Aviv auch. Da flog ich dann hin. Und Tel Aviv, muss ich sagen, ist von der, sagen immer alle, aber es ist wirklich so, man muss es gesehen haben und erlebt haben, was so Streetlife angeht und Lebensfreude und einfach auf der Straße leben, feiern, essen, ausgehen, muss ich sagen, ist das eine meiner Top 3 Städte, in denen ich jemals war. Und deswegen muss ich auch auf jeden Fall wieder nochmal dahin. Und das hat mich wirklich sehr abgeholt und nicht nur bekräftigt darin, dass ich halt Israel gut finde und dass das dann irgendwie so ein Statement ist, dass man das nach Israel reist, sondern ich kann es wirklich nur auch so empfehlen, auch ohne das Statement dahinter. Es ist auch einfach so eine geile Stadt. Du hast Strand, du hast großartiges Essen, du hast die Menschen, das ist so weltoffen, so tolerant. Die Frauen sind sehr hübsch. Ja, also es ist einfach, ich mache nicht mehr viel Party, aber wenn man ein junger Mensch ist und noch Party machen möchte, das kann man da auch machen. Also da fehlt es wirklich an nichts. Und ja, kann ich nur empfehlen. Und dann war ich natürlich noch an anderen Orten. Klar, so ein bisschen Touri-mäßig habe ich mir auch mal das Tote Meer angeguckt und so weiter. Aber Jerusalem hat mich natürlich auf eine andere Art und Weise beeindruckt, weil ich schon, je älter ich wurde, auch mich ein bisschen fürs Christentum wieder angefangen habe zu interessieren. Und Jerusalem ist ein zauberhafter Ort, kann man sagen, wo die 3 abrahamitischen Weltreligionen, die den Ort als sehr wichtig ansehen. Also es ist nicht nur für Juden ein wichtiger Ort. Unter anderem gibt es da auch die Moschee, ne, die Moslems. Klar gibt es da auch die Probleme miteinander hier und da. Aber auch für Christen, mit denen gibt es da wenige Probleme, auch für Christen ist es ein sehr, sehr wichtiger Ort. Und das war für mich schon da, wo Jesus halt durch die Gegend gegangen ist und Maria geboren wurde und so weiter. Das war für mich schon auch kulturell, von meiner Kultur her, sehr interessant. Und ich habe da natürlich Klagemauer habe ich gemacht, habe da gebetet, hatte dann die Kippa auf, habe einen Wunsch aufgeschrieben, habe den in die Mauer getan. Das sind schon Sachen, ja, früher habe ich mehr Party gemacht, heute bin ich spiritueller geworden, je älter ich wurde. Und das sind schon, ist schon ein besonderer Ort, kann man sagen. Also diese beiden Orte, Tel Aviv und Jerusalem, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht trefft ihr ja Aro irgendwo, seht ihn, dann grüßt ihn von mir. Man kann sehr, sehr gut, mein Tipp ist, man kann sehr, sehr gut. Mein Fehler war beim ersten Mal in Jerusalem, hatten wir ein Auto gemietet. Das war ein Fehler, weil das macht keinen Spaß. Man kann wirklich in einen Bus steigen. Der hat eine eigene Busspur, der fährt durch den Stau durch nach Jerusalem. Ich glaube, lass mich nicht lügen, man ist in einer Stunde da, anderthalb, irgendwie so. Und das kostet 4 Euro oder so. Also, keine Ahnung, oder 6 Euro, keine Ahnung.
Und wie wurdest du als Christian Schneider in Israel behandelt, sage ich jetzt mal, was ist so dein Gefühl, weil ich denke, viele Deutsche, die noch nicht in Israel waren, wegen der Vergangenheit haben auch ein Stück weit Sorge, dass sie eventuell negativ angesehen werden oder keine Ahnung, was war so dein Eindruck, wie wurdest du von den Israelis und den Juden halt angeschaut?
Also absolut krass, weil als Deutscher, auch in meinem Alter, ich bin ja eine Generation, wir sind gleich alt ungefähr, das heißt, ich kenne noch Menschen, die damals gelebt haben. Meine Großeltern waren diese Generation.
Ja.
Jetzt gibt es ja Kids, für die ist das alles noch weiter weg. Und als Kind hört man es natürlich auch immer schon, was passiert ist. Aber wenn man ein kleines Kind ist, ist das so weit weg. Dann versteht man das gar nicht. Ne? Wenn man irgendwie 8 Jahre alt ist oder so, dann hätte auch vor 100 Jahren sein können oder vor 1000. Aber je älter man wird oder je älter ich wurde, desto bewusster wurde mir das auch, dass es eigentlich nicht lange her ist. Ich bin jetzt Mitte 40 und dann weiß ich, als ich klein war, war das genauso lange her, wie ich jetzt alt bin. So, ne? Worauf ich hinaus will, ist, mir ist natürlich ständig bewusst, ich reise nach Israel und irgendwie ist mir das natürlich bewusst, wo ich bin, und es lässt sich im Kopf nicht ignorieren. Ne? Das ist schon ständig irgendwo da. Ich will nicht lügen. Aber in Israel selbst, egal wem ich mich wie vorgestellt habe, und ich habe viele Leute dort kennengelernt, ich war mit den Leuten essen, trinken, feiern, und ich habe noch nie erlebt, also ich war angespannter als die. Ich habe das natürlich jetzt auch nicht raushängen lassen oder so, oder da ein großes Thema oder so draus gemacht, aber ich habe mir immer gedacht, hoffentlich tun sie jetzt nicht nur so, oder im Kopf hat man das irgendwie so, naja, mal gucken, was sie jetzt für ein Gesicht machen oder so. Gar nicht, wirklich gar nicht, komplett unbothered, und ich habe wirklich den Eindruck, es war nicht gespielt oder so, oder naja, wir sagen jetzt mal nichts oder so, sondern ich habe den Eindruck gehabt, jedenfalls bei jungen Menschen in meinem Alter oder ein bisschen jünger, aber ich habe auch alte Menschen gesprochen oder ich habe bei älteren Menschen dort auch gewohnt, auch bei gläubigen Menschen, und dann habe ich auch weniger gläubige Menschen dort getroffen. Also es war wirklich das ganze Spektrum, und niemand hat mir auch nur eine Sekunde, auch ältere Menschen, ein schlechtes Gefühl gegeben. Und das war für mich immer sehr krass. Also war ein schönes Gefühl.
Ja, das höre ich von sehr, sehr vielen Deutschen. Also eigentlich kenne ich gar keine Deutschen, die irgendwie als Deutsche sich in Israel unwohl gefühlt haben. Also eigentlich ist es das Gegenteil, genau wie du schilderst. Und natürlich ist das eine spannende Geschichte, dass 80 Jahre nach der Shoah, nach dem Holocaust, am Ende es doch auch Versöhnung gibt und man miteinander gut auskommen kann. Und da ist natürlich auch interessant, wie in Deutschland der 7. Oktober wahrgenommen wurde und wie du den 7. Oktober, das ist eigentlich die erste Frage, die ich meinen Gesprächspartner in den letzten Monaten immer gestellt habe. Bei dir haben wir ein bisschen auch über uns und ein bisschen, wie du allgemein zu Israel und so. Aber meine erste Frage in der Regel ist direkt, was hat der 7. Oktober, wie hast du ihn wahrgenommen damals vor 8 Monaten und was hat er mit dir und deinem Leben gemacht?
Ich kann mich genau erinnern. Ich war nämlich in Berlin und dann ist es passiert und es war noch, kennst du Achse des Guten?
Ja.
Und da war ich auf dem Redaktionstreffen, es war quasi Betriebsfest.
Ja.
Und da war auch Broder und die Achse des Guten hat sehr gute Connection nach Israel. Und das war es war halt krass, weil ich habe auch erst das Ausmaß noch nicht ganz begriffen. Und es war dann so eine komische, traurige Stimmung halt eben. Abends so richtig ausgelassen wurde es nicht. Und das war so mein Tag in Berlin und auf diesem Achse des Guten Treffen. Und ansonsten fand ich das halt krass. Ich muss ehrlich sagen, hatten wir auch eben in meinem Podcast schon besprochen, man fragt sich natürlich in dem Moment die Frage, die du schon 1000 Mal gehört hast seitdem und auch erklärt hast, wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Ich habe auf Twitter natürlich alle möglichen Sachen gelesen, von Verschwörungstheorien bis hin zu Unverständnis einfach nur, und Israel hat doch so gute Geheimdienste und so weiter. Wie kann man so leichtsinnig sein und all diese Sachen? Und ich habe mich natürlich dieselben Sachen, muss ich ehrlich sagen, auch gefragt, ne?
Ja.
Und ansonsten, ja, meine Haltung gegenüber Israel hat sich eigentlich nie verändert. Also, wenn du sagst, wie habe ich das erlebt? Also, ich war dann pro Israel davor und war es dann auch danach. Also, ansonsten weiß nicht, was ich da.
Ja, aber wie nimmst du das Umfeld wahr? So, du siehst ja überall Kundgebungen die ganze Zeit, du siehst die Leute drehen am Rad, du siehst irgendwelche All You Can, All Eyes on Rafah und alle möglichen Dinge, die geteilt werden, Fatties for Palestine, Queers for Palestine, Akademiker, die sich plötzlich hinter irgendwelchen Antisemiten verschanzen, Medien, die teilweise Dinge Ursache und Wirkung verdrehen, Täter und Opfer verdrehen. Und wie nimmst du die Realität wahr jetzt in diesem Monat?
Also ich finde es, alles, was du gerade geschildert hast, ist richtig, ist sehr deutlich geworden, aber nicht komplett neu. Das heißt, diese mediale Darstellung Israels, das kannten wir schon, und auch, dass es ein gewisses Klientel gibt im universitären Betrieb, im Medienbetrieb, Und sage ich mal so, im intellektuellen linken Milieu irgendwie so, ne? Und das ist aber jetzt deutlicher geworden. Was mir viel mehr Sorge macht, ist, dass so mit diesem Begriff Antisemitismus so viel im Prinzip, dass der so instrumentalisiert wird. Dass Leute, ich habe eben die toten und die lebenden Juden schon genannt, ich merke immer wieder, dass es, sobald mal ein Aiwanger Flugblatt oder sowas kommt, auf einmal wieder alle, die komplette linksintellektuelle Elite, auf einmal wieder ihre Israel-Liebe entdeckt oder ihre Judenliebe, und dann sind sie ganz vorne und ganz stark mit dabei, das zu verurteilen, und auf einmal sind sie gegen Antisemitismus und so weiter. Und wie üblich, wie gesagt, das ist nicht erst seit dem 7.10. kennt man das, wenn dann wirklich was passiert, wo Juden sterben, dann hört man nicht viel oder man versucht differenziert zu sein oder sich nicht festzulegen. Und ja, und Israel ist ja auch schlimm, das eine ist schlimm, das andere auch, bis hin zu eindeutig, man geht durch die Straßen mit Palifanen-Schwenkern und ermöglicht das auch. Da muss ich aber ehrlich sagen, das nehme ich eher in Berlin wahr. Damit will ich nicht sagen, dass in Köln nur Engel sind oder je nachdem, mit wem man da redet, dass das alles immer stabil ist. Aber im Straßenbild, muss ich sagen, in meinem Alltag im Straßenbild, auch mit den Türken und der Community dort, nehme ich es optisch nicht so wahr, dass die komischen Inhalte, was Israel angeht, nämlich in Social Media sehe ich es, bei unseren Nachrichten, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, dann komisches Differenzieren in der Politik. Das ist das Übliche, finde ich auch widerlich. Und wie gesagt, wenn man es braucht, hat man wirklich seine, und das finde ich mehr denn je, wird ganz viel von Antisemitismus, Verschwörungstheorien, Aiwanger Flugblatt, und diese Sachen werden rausgekramt und benutzt, wenn sie es gebrauchen können. Aber wenn es um was Echtes geht, tun sie es nicht und dann hört man auch nichts. Und Berlin, muss ich sagen, das ist so eine andere deutsche Stadt, in der ich ab und zu mal bin, da muss ich sagen, ist es schon krass. Wenn du jetzt einen Blick aus Deutschland willst, da siehst du die Fahnen und da hast du auch die Kundgebungen, die Demonstrationen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sowas in Köln nie war, aber es ist eine ganz andere Frequenz und eine ganz andere Sichtbarkeit.
Werbung.
At Arizona State University, we offer a wide variety of degree programs online to match all kinds of interests and career aspirations. Programs that are taught by the same notable faculty who teach on campus and designed using innovative technology to improve learning outcomes and equip you for post-graduation success. That's why 87% of ASU online graduates indicated they were promoted at work or received an increase in salary after earning their degree. Find your program at asuonline.asu.edu.
Werbung Ende.
Du und die Medien und so, die wir kurz angesprochen haben, so Ursache und Täter und Täter-Opfer-Umkehr und so. Hast du ein Gefühl, dass das auch System ist, so wie ich es als System sehe? Oder ist das Zufall oder sind das Einzelfälle oder wie wird über Israel hier in Deutschland berichtet? Weil du als Podcaster natürlich bist ja auch irgendwo Medienmann, ne? Du machst ja auch bist du ja auch irgendwo Journalist, kann man sagen. Wie nimmst du deine Kollegen wahr?
Ja, also ich versuche natürlich, es nicht direkt zu gucken, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht direkt zu unterstützen, aber man sieht ja, ich bin sehr viel auf Twitter und ich sehe natürlich die Meldungen, ich sehe die Beiträge, die dann dort gepostet werden, egal ob es von einem Spiegel ist oder ob es von der Tagesschau ist oder was auch immer. Und natürlich, ich glaube, da steckt System dahinter. Ich habe es dir eben auch schon gesagt, es ist ja nicht seit dem 7.10. erst, davor war es gut und jetzt reden die so, sondern das meine ich mit System dahinter, das war immer schon so. Und ich glaube einfach, ich weiß, du hast mir eben gesagt, soll ich vielleicht nicht sagen, aber ich sag's mal, es ist, ich habe es eben auch schon gesagt, eine linksintellektuelle Elite. Die kriegen ihre Ideen von der UN, das sehe ich ganz eindeutig so, und die haben ein ganz komisches Weltbild von, wie du schon sagtest, Täter, Opfer oder Unterdrücker und Unterdrückte, und das ist ein ganz komisches, wenn irgendwo irgendetwas nicht läuft auf der Welt, suchen die immer einen Schuldigen, anstatt bei den Leuten selbst, das machen sie bei sich individuell, und das machen sie aber auch bei Ländern und Gruppen, immer wer bei wem es nicht läuft, ist nie die Schuld von der Person oder der Gruppe. Also die Pallis oder was auch immer, die Araber, die Armen, die können nichts dafür, weil es muss irgendjemand anderes schuld sein von außen. Und das ist, Israel gehört zum Westen. Es gibt auch in diesen linksintellektuellen Kreisen an den Universitäten und in den Medien eine Verachtung für den Westen allgemein. Und auch Amerika gegenüber, habe ich ja gesagt, das war ja eigentlich so mein Beginn meiner ausgesprochenen, die Liebe, die vorher schon da war, aber meiner ausgesprochenen Liebe für den Westen, Amerika und Israel. Und das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Man verachtet den Westen und ganz besonders Israel. Ich glaube, dass Deutsche speziell nochmal, in den USA ist es vielleicht anders, da sieht man Juden, die jüdische Community, den New Yorker Juden oder sowas, den sieht man als super weiß und super erfolgreich. Und das verachten, sage ich mal, ein gewisses Klientel verachtet das. Und in Deutschland ist es auch so, ich glaube, es schwingt in Deutschland bei vielen, vielen, vielen ein politisch korrekter Minderwertigkeitskomplex mit, weil die Deutschen ihre Vergangenheit nicht verarbeitet haben. Und einerseits möchte man natürlich gut sein und man möchte links sein, man möchte antirassistisch sein und all das. Aber war das Bruder, der hat gesagt, die Deutschen werden den Juden Auschwitz niemals verzeihen. Es ist, man sucht nach etwas, um seine eigene Vergangenheit ein bisschen zu relativieren, dass man als Deutscher sagen kann, ach guck mal hier, jetzt erkennen wir die Unterdrückten und jetzt guck mal, wie ihr jetzt seid und so weiter, was natürlich ein komplett absurder Vergleich ist. Aber ich denke, da schwingt irgendwo ein bisschen ein deutscher Minderwertigkeitskomplex noch mit.
Ja, spannend, wie du das schilderst und auch spannend überhaupt, wie der Otto-Normalverbraucher in Deutschland natürlich die Kriegshandlungen in Israel wahrnimmt. Es gibt Umfragen von jetzt, die sagen, dass 2/3 der Deutschen nicht mehr die israelischen Kampfeinsätze versteht, nicht mehr dahinter steht, dagegen ist. Wohingegen im November, glaube ich, war es, Oktober, November, Dezember, 2/3 der Deutschen noch Verständnis hatten für die israelische Vorgehensweise. Hier natürlich die Frage, ob im Endeffekt nach diesem brutalen Überfall vielleicht im Endeffekt doch ein Großteil Deutschlands Verständnis hatte, dass man als Armee vorrückt, dass man seine Staatsbürger und Bürgerinnen, also Geiseln, aus den Terrortunneln versucht zu befreien. Aber dann irgendwann, vielleicht auch durch die verzerrte Medienberichterstattung, so gelenkt wurde, dass man 4-5 Monate später ein Stück weit die Geduld verliert mit Israel, mit den Juden. Dann natürlich immer wieder dieses von wegen palästinensisches Leid, was ja immer wieder ins Zentrum des Geschehens gelegt wird, mit voller Absicht. Den ganzen Tag zivile Opfer, den ganzen Tag Kinder, den ganzen Tag Opfer, den ganzen Tag Israel greift Unschuldige an, Schulen, Moscheen, Krankenhäuser, statt den Fokus darauf zu legen, dass Terroristen diese Infrastrukturen für sich nutzen und von dort ihre Terroraktivitäten leiten. Also da natürlich die Frage, ob im Endeffekt die Deutschen in den letzten Monaten tatsächlich so manipuliert wurden, dass ihre Denke sich so auf den Kopf gestellt hat.
Ich denke, es kommen 2-3 Dinge zusammen. Also einmal ist es, glaube ich, ein übliches zu beobachtendes Phänomen, dass je länger so etwas geht, dass die Leute, wenn sie erst noch stolz ihre Fähnchen in die Profilbilder machen und so weiter, irgendwann ist das, ich nenne es mal als current thing, so um Likes zu kriegen oder um irgendwie die Solidarität zu zeigen. Jede Woche ist es eine andere Fahne und die Leute wissen teilweise auch gar nicht, warum sie es tun. Sie machen das, was alle machen. Und wenn viele es tun, finden es viele gut und irgendwann, um es mal wirklich so platt zu sagen, wird es denen langweilig. So, das kommt noch dazu. Dann gibt es nicht nur eine mediale Kommunikation, die hast du selber schon sehr gut erklärt. Die meisten Menschen interessieren sich für nichts, die wissen nichts, die geben sich keine Mühe, die machen keine eigene Recherche, die suchen keine guten Artikel raus oder sowas, sondern das, was die so vorgesetzt kriegen, von der Tagesschau oder vom Spiegel, das ist es. So, und viel weiter gehen die selber gar nicht. Das heißt, die sind sehr leicht manipulierbar, egal welches Thema es ist. Das heißt, ich sehe es als ein Medienproblem auch und aber auch als ein politisches Problem, weil natürlich am Anfang, ich weiß, dass die Grünen eigentlich sehr, die sind transatlantisch, eigentlich auch Israel gegenüber ursprünglich nicht negativ eingestellt, aber es wird immer so eine komische Differenziererei gemacht und je länger das geht, desto mehr wird differenziert. Und das habe ich auch von der Baerbock gehört, die ja unsere Außenministerin ist, und auch von dem Scholz. Ich sehe die Tweets, wo sie dann immer und immer wieder sagen, ja, und wir dürfen aber auch nicht vergessen, und die armen Menschen da, und denen geht es ja so schlecht, und es darf auf keinen Fall zu gemein werden, und so weiter und so fort. Das ist ein Jargon, den auch unsere Linken, unsere roten und grünen Politiker ganz normal pflegen. Und ja, irgendjemand hat ja diese Menschen auch gewählt, und ich denke mal, dass das so dann auch bei den Leuten ankommt. Und diese drei Dinge hängen irgendwie miteinander zusammen.
Ja, genauso wie natürlich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das hängt alles miteinander zusammen. Und dieser Fokus auf palästinensisches Leid, wo man sich tatsächlich als seriöse Medien auf das Gesundheitsministerium im Gazastreifen verlässt, ja, und das Gesundheitsministerium Gazastreifen, das ist eine Hamas-Institution, ist Teil genau der Terrorführung, der Terrororganisation, die am 7. Oktober Mord, Totschlag, Entführung und Vergewaltigung durchgezogen hat, und zwar 100-fach und 1000-fach. Und das ist, und wenn man dann sich auf das Gesundheitsministerium verlässt, dann ist das doch absolut, und das sind seriöse Medien. Und jetzt kommt hinzu, dass dieses ganze Gesabbere von arme palästinensische Zivilisten den ganzen Tag rauf und runter, ohne irgendwie mal darauf einzugehen, dass tausende Palästinenser, Zivilisten am 7. Oktober nach Israel kamen und Mord, Vergewaltigung und Entführung dabei mitgemacht haben. Und jetzt auch die Geiseln gestern, die befreit wurden. Jetzt steht fest, sie wurden von Zivilisten gehalten. Nicht das erste Mal, auch Geiseln, die Ende November frei kamen, haben genau dasselbe erzählt. Sie wurden von zivilen Menschen in zivilen Häusern, in einem zivilen Umfeld festgehalten. Also sind wirklich all diese Zivilisten unschuldig?
Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, dort sogenannte Zivilisten von Hamas-Aktivisten auseinanderzuhalten. Ich glaube, diese Trennung mehr oder weniger kann man gar nicht richtig machen. Da ja, Punkt. Ich glaube, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, eines der Hauptprobleme bei dieser Beurteilung, dass man sagt, man nimmt vom Gesundheitsministerium der Hamas die Infos entgegen. Ähnliche Phänomene habe ich gesehen, wo aus China Zahlen genommen wurden von Gesundheitsamt aus China, was auch eine Tyrannei ist, als die ganze Lockdown-Tyrannei war. Worauf ich hinaus will, ist, all das ist, glaube ich, irgendwo UN-gesteuert. Die UN steckt mit drin. UNRWA ist zum Beispiel auch so ein Stichwort. Und die sind die Ersten, die solche Zahlen irgendwo anerkennen und auch promoten und pushen. Ein deutsches Medienunternehmen oder eine Baerbock würde wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht sagen, ja, wir glauben der Hamas, einfach so als platter Satz. Aber über diesen Umweg UN und UNRWA denken sie, es ist in Ordnung. Ja. Und die UN ist für mich, habe ich das hier drin oder in meinem Podcast gesagt, ist für mich eines der Hauptübel überhaupt da draußen, was Desinformation angeht und was dieses komische Verständnis von Israel und Gaza und so weiter angeht. Und die sind die Ideengeber auch an unsere Medien und auch an unsere Politik. Und es wird sich viel zu sehr an der UN orientiert, was all diese Dinge angeht.
Du, üble Zeiten und üble Realitäten, und die Frage natürlich, wenn man mit Blick in die Zukunft, kann man noch an Frieden glauben, und was müsste geschehen, dass sich die Lage im Nahen Osten beruhigt? So, wie nimmst du es wahr?
Boah, ich mache jetzt Frieden im Nahen Osten, pass auf. Nee, keine Ahnung, du weißt von mir, dass ich sehr beeindruckt bin von Bibi, wie er auch die Abraham-Abkommen gemacht hat. Natürlich ist Saudi-Arabien auf einem anderen also die waren ja Anwärter. Mhm. Wenn man die als Anwärter sieht, ist das ein anderer Anwärter als eine Hamas. Ja, auch wenn Saudi-Arabien auch nicht ohne ist, aber die sind auch zivilisatorisch, sage ich mal, irgendwo auf einem anderen Stand. Die haben eine andere Infrastruktur und so weiter. Mit denen kann man auf einer anderen Ebene reden. Wie man das mit einer Hamas machen soll, schwierig. Aber ich habe identifiziert dass ein Problem ist, wenn man nicht stabil ist oder stabil auftritt. Dieses ganze Obama, Joe Biden, dieses ganze UN-Ding, diese ganzen irgendwo linken Weltverbesserer-Ideen funktionieren nicht gut. Und wenn der Islam oder der islamische Terror auf diese UN-Biden-Obama-Ideen trifft, die vielleicht, na, ich glaube noch nicht mal, dass sie gut gemeint sind, dann eskaliert es. Das funktioniert nicht. Was funktioniert, ist irgendwo ein stabiles Auftreten, dass man irgendwie respektvoll miteinander umgehen kann. Und das hat Bibi mit den Abraham Accords irgendwo hingekriegt. Mit auch Ländern, die auch nicht Israel gegenüber freundlich gesinnt, gesonnen waren vorher. Und da muss es muss mehr in eine Richtung konservativ, stabil, einen Deal machen, sich irgendwo respektvoll, aber wenn nicht, dann kann es auch Ärger geben. Das ist eher die Richtung als diese linken Weltverbesserer UN-mäßigen Obama-Ideen. Das funktioniert nicht.
Also Stabilität muss her. Man muss aus der Position der Stärke, wenn ich das richtig verstehe, muss man es schaffen, im Endeffekt auch Frieden in die Wege zu leiten. Ich glaube auch daran, dass wir einerseits mit Terrorbewegungen absolut nichts zu besprechen haben. Ich glaube nicht an Brückenbildung mit Hamas oder Hezbollah oder ISIS oder Al-Qaida. Wollen die auch nicht. Es ist ganz klar, das heißt entweder sie oder wir, da gibt es keine Brücken. Aber wenn man das Friedenscamp erweitert, Saudi-Arabien könnte natürlich da eines Tages hoffentlich und auch andere Staaten, dann stärkt man das Friedenscamp und treibt damit hoffentlich auch immer mehr diese Terrororganisation und auch terrorfördernde Staaten hoffentlich eines Tages ein Stück weit mehr an den Rand, weil jetzt gerade wirkt es so, dass terrorfördernde Staaten, sei es Russland oder sei es die Iraner oder sei es China, dass die sehr, sehr zentral im Geschehen sind, auch in der UN. Und weißt du wo noch? An deutschen und auch amerikanischen Unis, weil sie halt sehr viel Geld pumpen, tatsächlich mittlerweile auch teilweise das Sagen haben.
Das meine ich ja. Ne, das meine ich mit, egal ob die Universitäten, die Medien und also das sind alles progressive Ideen, nennen wir es mal so, wenn das Wort links nicht so schön ist oder dir das nicht so gefällt. All diese progressiven Weltverbesserer-Ideen, das wird alles irgendwo finanziert. Die Ideen entstehen in der UN und es wird auch finanziert, teilweise sogar durch Steuergelder hier in Deutschland. Und klar, der universitäre Betrieb dahingehend, eigentlich müsste man diese Geldhähne abdrehen, das sehe ich so. Und vielleicht international müsste man sagen, ganz klar, erzähle ich dir auch nichts Neues, aber Iran muss natürlich irgendwie kontrolliert werden, zumindest, wenn nicht sogar neutralisiert. Ich weiß nicht genau, wie da der Jargon ist. Aber das weiter in die Richtung könnte man natürlich auch kommen, indem man noch weitere arabische Länder auf die Seite Israels kriegt, ne? Also, ich denke, es ist auch ein Kulturkampf hier im Westen selbst, dass Israel ist auch nur ein Symbol für den Westen und all diese feindlichen Bewegungen, egal ob es Fridays for Future ist, ob es Black Lives Matter ist, ob es Free Palestine ist oder was, das sind alles verschiedene Fähnchen oder Gewänder nur für ein und dieselbe Sache. Es ist der Hass auf den Westen, aber ich habe es auch in meinem Podcast schon zu dir gesagt, der Westen selbst muss auch ein stabiles Angebot, auch an Kids, auch an Jugendliche, auch an Universitäten machen. Der Westen muss Bock haben, der muss Bock machen, der muss, man muss es cool finden, es muss Rocky IV sein im Prinzip, weißt du, ich meine, das ist jetzt erstmal vorbei, aber es darf nicht, es kann nicht nur sein, Transfähnchen und Fridays for Future und Pallischal, dass das das Angebot des Westens ist und dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn dann gewisse Hamas-Sympathisanten sich denken, ja gut, entweder das ist es, die schwenken unser Fähnchen, oder aber, wenn man stabile Kennex hat, dass die sagen, ja gut, das ist kein Westen, in den ich mich integrieren will. So, das gehört alles irgendwie mit zusammen. So sehe ich das.
Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.